Andreas Steyer am Hammerklavier spielte die letzte der Variationen über ein eigenes Thema von Robert Schumann aus dem Jahr 1854. Es war das letzte Werk, das Schumann vollendete, bevor man ihn in die Nervenheilanstalt Endenich einlieferte. Geistervariationen wird dieses Stück auch genannt. Es heißt, Schumann habe darin auf Papier gebracht, was ihm die Geister von Schubert und Mendelssohn vorsangen. Ums Thema Schweigen geht es heute in der Matinée in SWR 2. Und dieses Schweigen spielte auch eine entscheidende Rolle in den letzten beiden Lebensjahren von Robert Schumann und sogar noch 150 Jahre nach seinem Tod. Denn seine beiden letzten Lebensjahre verbrachte er in einer geschlossenen Anstalt in ärztlicher Obhut. Und einem Arzt obliegt nun einmal die Schweigepflicht. Dazu hat er sich mit dem Eid des Hippokrates verpflichtet. Nach 150 Jahren veröffentlichte der Komponist Aribert Reimann, entfernt verwandt mit Schumanns behandelndem Arzt, die Krankenakte. Über das Thema Schweigepflicht und Schweigerecht unterhalte ich mich nun mit dem ehemaligen Bundesrichter Thomas Fischer. SWR2-Hörer kennen ihn auch aus dem Podcast Sprechen wir über Mord. Guten Morgen, Herr Fischer.
Hallo, guten Morgen, Frau Dattrimmer.
Wir sind ja schon dabei, Stichwort Schweigepflicht, die gilt ja für bestimmte Berufsgruppen. Durfte der das, dieser Aribert Reimann, diese Schweigepflicht nach 150 Jahren brechen?
Vermutlich ja, weil die Dinge, wie alles in der Welt, natürlich im Laufe der Zeit an Bedeutung verlieren und das Schweigen bedeutender und berühmter Menschen verliert gleichfalls seine Bedeutung und auch ihre Geheimnisse. Wie wir wissen, neigen wir ja, je älter die Menschen werden und je länger ihr Tod zurückliegt, umso mehr dazu, auch die allerletzten ihrer Geheimnisse zu ergründen.
Jetzt heißt unsere Martini heute ja wortlos glücklich schweigen. Und das Schweigen spielt ja auch eine entscheidende Rolle im deutschen Strafrecht. Also ich habe gelesen, das gilt als rechtliches Nullum. Was bedeutet das denn?
Ja, das kann man so einfach wie immer im Recht natürlich mal wieder nicht sagen. Das Schweigen an sich ist ja einfach nur ein menschliches Verhalten. Das heißt, es ist Nichtstun. Aber wenn man sich es genau überlegt, ergibt sich der Sinn des Schweigens ja immer aus seinem Gegenteil. Also wir nennen das Schweigen ja eigentlich nur deshalb so, weil es nicht Sprechen ist. Und das bedeutet zugleich, dass Schweigen eine Form der Kommunikation oder der Kommunikationslosigkeit ist. Und deshalb muss man auch das Wort oder den Begriff Schweigen, denn das Verhalten Schweigen, immer in Zusammenhang mit Kommunikation sehen, soweit es uns Menschen betrifft und die Bedeutung von Schweigen. Also das bloße Schweigen des Waldes, das Sprichwörtliche, das ist uns ja völlig wurscht. Also außer, dass wir es vielleicht schön finden oder dass die Vöglein schweigen, finden wir auch nicht sehr bedeutsam, sondern wir finden nur das menschliche Schweigen bedeutsam, weil wir sagen, das hat einen Sinn. Und das Schweigen im Schlaf beispielsweise hat für uns keinen Sinn, das halten wir nicht für eine Äußerung. Aber das Schweigen statt des Sprechens, das halten wir gelegentlich für eine sinnhafte Äußerung. Und dann ist es eben kein Nullum, sondern dann kann es etwas ganz Bedeutendes sein. Das heißt, Schweigen kann zum Beispiel auf Fragen oder auch einfach nur so das Schweigen, kann eine inhaltliche Bedeutung haben, wenn es eben in einem bestimmten kommunikativen sozialen Zusammenhang zugemessen wird. Wenn man sagt, ich gehe davon aus, wenn Sie jetzt schweigen, dass Sie mir zustimmen, dann wird man in der Regel davon ausgehen können, dass das stimmt. So ganz im sozialen Umfeld, in der, sagen wir, Alltagskommunikation. In rechtlichen Bereichen ist es auch manchmal so. Und in manchen Bereichen ist es überhaupt nicht so, sondern da wird vom Gesetz aus Gründen des Beweises etwa eine ausdrückliche Äußerung verlangt. Entweder ein klares Ja, ich stimme zu, oder ein klares Nein, dem stimme ich nicht zu. Das kennen wir ja vielfach aus allen möglichen Erklärungen, die wir ständig anklicken oder unterschreiben müssen. Und dann ist das Schweigen eben kein Nullum, sondern bedeutet etwas.
Lassen Sie uns mal so ein Beispiel durchspielen. Also mal angenommen, ich würde einer Sache verdächtigt, ja? Und ich hätte jetzt hier als Strafverteidiger, Sie würden mir wahrscheinlich zunächst mal nahelegen, zu schweigen. Da gewinnen wir schon mal Zeit, oder?
Ja, das ist allerdings ein anderes Schweigen jetzt gemeint. Das heißt, ein ganz spezielles Schweigen, nämlich das Schweigen zu einer Beschuldigung. Das ist ja was sehr Spezielles. Das allgemeine Schweigen, das wir so kennen, ist das Schweigen auf ein Angebot beispielsweise. Jemand sagt uns, möchten Sie das kaufen, und wir antworten nicht. Dann haben wir es nicht gekauft. Dieses Schweigen ist ein Nullum, das ist kein Nein und auch kein Ja. Dann gibt es anderes Schweigen, das etwas bedeutet. Zum Beispiel in einer Handelsbeziehung zwischen Geschäftsleuten ist es üblich, dass wenn ein Angebot gemacht wird, also nach langer Geschäftsbeziehung, wenn ein Angebot gemacht wird, das der andere nicht annehmen will, dann muss er das ausdrücklich sagen. Da gilt Schweigen als Zustimmung. Das ist aber was ganz Spezielles in diesen Geschäftskreisen. Ist es halt üblich und hat sich seit 200 Jahren so entwickelt.
Es ist diese stillschweigende Zustimmung?
Das ist die stillschweigende Zustimmung, ja. Aber die muss natürlich vereinbart sein. Also es gibt keine stillschweigende Zustimmung, die sich einfach so aus dem sozialen Alltag ergibt. Wenn man im sozialen Alltag irgendwas gefragt wird und keine Antwort gibt, dann ist halt nichts gesagt. Das betrifft zum Beispiel, um ein konkretes Beispiel zu nennen, die Zusendung von unverlangten Waren. Ja, also früher war es üblich, dass irgendwelche Versandhäuser oder sonst wer einem Waren zuschickte, unverlangt, und dann sagte, wenn sie das nicht zurückschicken, gehen wir davon aus, dass sie es kaufen wollen. Das ist nach der ständigen Rechtsprechung unserer Gerichte nicht zulässig. Man muss da überhaupt nichts sagen und man muss es auch nicht zurückschicken. Wer einem unverlangt was zusendet, der ist selber schuld. Man muss es allerdings aufheben, falls das man wieder abholen möchte. Ja. Anders ist es bei dem Schweigen, was Sie angesprochen haben, im strafrechtlichen Zusammenhang. Da gilt natürlich der schöne deutsche Grundsatz Nemo tenetur se ipse accusare. Also niemand ist verpflichtet, sich selbst zu beschuldigen. Und das bedeutet, jeder Mann darf schweigen. Also man muss, wenn man gesagt kriegt vom Tatortkommissar, Sie sind verdächtig, Ihre Schwiegermutter ermordet zu haben, sagen Sie sofort, wo Sie zur Tatzeit waren, was ja da ständig in Tatorten jeder gefragt wird, der den Kommissar über den Weg läuft. Und dann sagt er immer, wieso wollen Sie das wissen? Und dann sagt der Kommissar, reine Routine. Es ist aber natürlich nie Routine, sondern es ist immer eine Verdächtigung. Und darauf muss man nichts sagen.
Und das raten Sie einem auch dann? Also am besten erstmal still sein, Zeit gewinnen und dann überlegen wir uns eine Strategie.
Die Lebenserfahrung spricht dafür, dass das spontane Plaudern in fast jedem Zusammenhang gefährlich ist. Egal, ob man irgendwas war, ob man was zu verbergen hat oder was auch immer. Also als Beschuldigter sollte man, glaube ich, zunächst immer mal schweigen und sich mit seinem Innersten oder mit seinem Strafverteidiger oder sonst wem zunächst mal in Verbindung setzen und überlegen, was man sagt und was überhaupt gefragt worden ist. Viele Fragen, die einem so im Zusammenhang gestellt werden, sind ja sehr überraschend, kommen so ein bisschen hintenrum oder werden mit Erklärungen begleitet, die einen ein bisschen aufs Glatteis führen können. Zum Beispiel, wenn Sie jetzt was sagen, sind Sie doch aus dem Schneider, oder wir wissen doch, dass Sie nichts zu verbergen haben, dann können Sie doch ruhig reden. Oder wozu brauchen Sie denn, wenn Sie unschuldig sind, einen Verteidiger? Oder reden Sie sich doch mal von der Seele, dann haben Sie es hinter sich. Also lauter solche schönen Sprüche, die wir aus den Fernsehkrimis kennen, die sind alle vergiftet, muss man sagen. In der Regel ist es besser zu schweigen. Und bei manchen Tatvorwürfen ist es ja geradezu existenziell wichtig. Also zum Beispiel jemand, der ein Tötungsdelikt begangen hat oder verdächtigt wird, begangen zu haben, wird sehr oft gefragt, warum haben Sie das getan? Bei der Polizei. Und die Antwort auf diese Frage, die liegt nahe, weil der Mensch immer das Bedürfnis hat, sein Handeln zu erklären und zu sagen, das habe ich getan, weil. Und dann kommt halt irgendwas, weil der mich so beleidigt hat oder weil sie mich betrogen hat oder weil ich ohne sie nicht leben will oder ähnliche Gründe. Und schon steht der Betroffene mit einem Fuß im Mordtatbestand, weil er irgendwelche Gründe offenbart, die dann später als niedrige Beweggründe angesehen werden. Sehr gefährlich. Also da sollte man lieber mal erstmal schweigen und sich das beraten lassen.
Gibt es denn auch Situationen, in denen dieses Recht auf Schweigen an seine Grenzen kommt oder an seine Grenzen gebracht wird? Also ich denke da zum Beispiel an Beate Zschäpes eisiges Schweigen, was ja mehr als 3 Jahre gewährt hat.
Der Mensch schweigt, solange er will oder kann. Beate Zschäpe ist Beate Zschäpe. Also die ist ja nicht verurteilt, wenn sie Beschuldigte ist oder angeklagt ist, sondern sie ist halt eine Beschuldigte, Angeklagte, Verdächtige, die das Recht hat zu schweigen. Und manche Menschen schweigen ihr ganzes Leben lang über solche Taten, also nicht nur den Prozess lang, sondern auch nach ihrer Verurteilung oder nach ihrem Freispruch oder was auch immer, nach der Haftverbüßung. Und die ganze Wahrheit, auf die die Welt wartet, kommt niemals ins Licht. Das ist das gute Recht eines Menschen, ein Internum zu haben, ein innerstes, eigenes Geheimnis zu bewahren und da darf man nicht dazu gezwungen werden, es preiszugeben. Das steht ja auch ganz ausdrücklich im Gesetz, in der Strafprozessordnung, aber ergibt sich auch aus der Verfassung. Niemand darf durch Folter oder ähnliche Maßnahmen oder durch Drohungen oder ähnliches dazu gebracht werden, sich selbst oder seine Angehörigen oder sonst wen zu beschuldigen und in Schwierigkeiten zu bringen. Und man darf es auch, das muss man im Zusammenhang mit diesem NSU-Prozess erwähnen, man darf es auch nicht sozusagen aus der Sicht der Gesellschaft verlangen. Bei der Frau Zschäpe ist ja über Jahre hinweg, hat sich ja da die Öffentlichkeit und die Presse darüber empört, dass sie schweigt. Warum klärt sie das nicht gefälligst auf? Wir wollen jetzt endlich wissen, was los ist und so weiter. Dazu muss man einfach sagen, das geht die Öffentlichkeit gerade mal gar nichts an. Nicht? So ist halt unser Grundgesetz und niemand würde also für sich selber das bejahen und sagen, bloß weil jetzt in irgendwelchen Boulevardzeitungen steht, man solle gefälligst alle Einzelheiten aus seinem Leben erzählen, da sei man verpflichtet, da Interviews zu geben. Also das muss man nicht, auch wenn man angeklagt ist.
Ja, und das zeigt auch wieder, also jeder Mensch ist vor dem Gesetz dann gleich und auch vor dem Gericht.
Selbstverständlich.
Ja, dann sage ich vielen, vielen Dank an Thomas Fischer, ehemaliger Bundesrichter. In SWR 2 ist er regelmäßig zu hören mit dem True Crime Podcast. Sprechen wir über Mord, abrufbar über swr.de oder in der ARD Audiothek. Dankeschön, Herr Fischer.
Ich danke Ihnen. Schönen Sonntag.
Sie hören die Matinee in SWR 2 heute wortlos glücklich schweigen.